Hallo und herzlich willkommen beim nerdigen und niveauvollen Trash Talk. Mein Name ist Roxane Bicker und heute geht es um das Herausgeben von Anthologien. Wenn ihr einzelne Kapitel überspringen wollt, dann nutzt doch gerne einfach die Kapitelmarken.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gästin. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan und an meiner Seite habe ich heute wieder mal eine echte Prominente, bekannt aus Funk, aus Fernsehen und aus dem örtlichen Museum. Hallo und wer bist du denn?
Hallo, mein Name ist Roxane Bicker und dass ich jetzt schon als Prominenz bezeichnet werde, meine Güte, ja, aber vielleicht schon bekannt aus Funk und Fernsehen. Und das örtliche Museum ist das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst, in dem ich meine Semmeln oder momentan ja eher Brezen, Wiesen und so weiter verdiene. Ich mache Podcasts, ich schreibe Bücher, ich bin im Rollenspiel aktiv und wie sagt man so schön, tanze auf ganz, ganz vielen Hochzeiten und freue mich in der Tat, dass ich zum zweiten Mal schon hier sein darf, aber diesmal in einer anderen Rolle als das letzte Mal.
Ganz genau. Aber bevor wir jetzt mit diesem Thema sozusagen anfangen, menscheln wir doch einfach noch ein bisschen. Roxane, es ist ja noch gar nicht so lange her, dass du hier als Expertin für altägyptische Geschichte zu Gast warst.
Ja.
Damals waren du und ich allerdings nicht alleine, weil wir ja noch einen Verleger für Oldschool-Rollenspiele sowie unsere Elea dabei hatten, sodass die wichtigsten Fragen unbeantwortet blieben. Daher musst du nun heute meine Fragen beantworten. Und ich glaube, diese Fragen werden sicherlich einige der HörerInnen interessieren, denn darunter sind auch einige Content Creators. Und sind wir mal ehrlich, wenn man einen Blog oder schlimmer noch einen Podcast betreibt, von Twitch und YouTube will ich gar nicht erst anfangen, dann macht man das ja vor allem deshalb, weil man sich für so wichtig hält, dass die Welt unbedingt von einem selbst erfahren sollte. Also geht mir auch so, ich nehme mich da überhaupt nicht raus. Und du betreibst ja nun nicht nur einen sehr erfolgreichen und vor allem aber sehr guten Podcast, du kannst also diese Gefühle bestimmt gut nachvollziehen, sondern du bist sogar noch ein Level aufgestiegen, denn dich kennen nicht einfach nur so ein paar Standard-Nerds wie Elea und ich. Nein, selbst der Teil meiner Familie, der die 80 Lebensjahre schon weit überschritten hat, weiß mittlerweile, wer du bist. Denn du bist bei einer der Lieblingssendungen aufgetreten, nämlich Terra X, und standest neben einem der Lieblingsmoderatoren, nämlich Harald Lesch. Und da ist natürlich die Frage, auch mit besten Grüßen von meiner Familie, wie hast du es denn geschafft, diesen großen Schritt in die Öffentlichkeit zu gehen?
Dem hängt eine, wie soll ich sagen, längere Geschichte nach. Und zwar, gute Dinge, die man Menschen tut, zahlen sich irgendwann einmal aus. Wenn wir einige Jahre zurückgehen, da habe ich eine Anfrage gekriegt im Museum von einem Schüler, der eine Projektarbeit macht. Kriegen wir öfter mal. Ich schreibe über dies und das aus dem alten Ägypten. Können Sie mir helfen? Haben Sie irgendwelche Informationen? Und dieser Schüler hat eben nicht nur nach Informationen gefragt, sondern hat gefragt, ob ich ihm auch ein paar Sätze in seine Kamera bzw. sein Handy reinspreche. Kein Problem, können wir machen, treffen wir uns gerne im Museum und dann tun wir das. Das wiederum hat den Vater jenes Schülers, der ihn begleitet hat, so sehr beeindruckt und jener Vater ist zufällig Fernsehredakteur. Und seit ich seinem Sohn also etwas Gutes getan habe, wollte er irgendetwas mit mir machen. Wir hatten auch schon zwei, drei andere Anfragen vorher. Naja, und dann kam er halt irgendwann mal ums Eck und sagte, du, Roxane, ich habe hier den Harald Lesch, darf seine Sendung produzieren, hättest du nicht Lust? Und ich so, ja, schon. Und es war, wie ihr ja alle irgendwie gesehen habt, in der Tat dann nicht nur eine Sendung, sondern der Harald und ich, wir haben uns so gut verstanden und es ist scheinbar auch so gut rübergekommen, dass ich dann ja sogar noch einen Extra-Talk mit ihm machen durfte. Roxane trifft Harald Lesch im Museum. Also quasi eine Sondersendung. Und von der ist nur die Hälfte ausgestrahlt worden, weil wir einfach so viel miteinander zu reden hatten. Es war ganz großartig. Also Harald Lesch ist genauso nett und unkompliziert, wie er immer im Fernsehen rüberkommt. Ich kann das bestätigen. Und man kann auch wunderbar Quatsch mit ihm machen. Der Helge Schneiders Katzenklo im Museum singen ist auch eine Erfahrung, die ich nicht mit jedem gemacht habe.
Super cool. Mhm. In meiner Vorstellung ist nun der Unterschied zwischen du bist bei Terra X zu Gast und du bist bei Trash Talk zu Gast gar nicht mal so groß, weil in beiden Formaten fragt dich ein neugieriger Moderator irgendwelche Fragen, weil du auf deinem Gebiet Expertin bist.
Sozusagen. Und lauscht gespannt, wenn ich was sage, ja.
Genau. Aber wie groß ist denn, also für dich als Gastexpertin, der Unterschied zwischen dem vielleicht wichtigsten deutschen Bildungsfernsehen und dem ganz ohne Frage wichtigsten deutschen Rollenspiel-Podcast? Da muss ich selber lachen bei der Frage.
Ach, der Unterschied, wie gesagt, ist gar nicht so groß. Damals jetzt beim ZDF durfte ich halt über Katzen sprechen und über das alte Ägypten. Über das alte Ägypten habe ich hier jetzt auch schon kurz gesprochen. Also ich sehe da keinen großen Unterschied. Alles ist Bildung, ne? Auf die ein oder andere Art und Weise.
Und wie läuft denn so ein Dreh ab? Also gab es da irgendwie dann wirklich, dass du in die Maske musstest und alles und hast du ein Skript bekommen? Oder war es quasi wirklich so ein freundliches Geplauder, wie wir das jetzt machen?
Es gab ein Skript in der Tat vorher, wo ich mich bemüht habe, das Ganze auch auswendig zu lernen in gewissen Sachen. Ich habe es jetzt schon wieder verdrängt, über was ich die ganze Zeit immer gestolpert bin. Ja, es gab auch eine Maske. Dadurch, dass das ganze Drehteam natürlich zu uns ins Museum gekommen ist, waren sie halt deutlich mobiler. Es war ein Maskenbildner dabei und dann wird man irgendwie abgepudert und dann wird der Kragen gerichtet und alle passen irgendwie immer auf. Das ist schon sehr schön. Die meiste Zeit besteht allerdings irgendwie aus Rumstehen und Warten, bis das Licht soweit ist, bis die Kamera aufgebaut ist, bis hier irgendwas gemacht ist, bis da irgendwas gemacht ist. Dann darf man manche Szenen 3, 4, 5, 6 Mal drehen, aber in der meisten Zeit steht man halt einfach nur rum. Es ist nicht sehr spannend. Also es ist schon sehr aufregend, aber vielleicht nicht sehr spannend. Es ist andererseits auch mal schön, so einen Blick hinter die Kulissen zu haben, wobei das ja immer unterschiedliche Teams sind, die das Ganze drehen. Also das, die Katzensendung, die Haustiersendung, das war jetzt eben der von dem Vater von dem Schüler, der freier Redakteur ist und die werden vom ZDF dann für so etwas beauftragt und dürfen dann so eine Sendung produzieren. Dieser Nachttalk im Museum, das war hingegen wirklich ein ZDF-Team und meine Güte, die sind, glaube ich, mit 15 Leuten dort aufgeschlagen und es hat alles sehr lang gedauert, bis das alles aufgebaut war. Ein wahnsinniger Aufwand dafür, dass man zu zweit an einem Tisch sitzt und sich nett was erzählt. Also das war schon sehr over the top. Aber auch da bestand halt leider die meiste Zeit aus Rumsitzen.
Ich kann mir das gut vorstellen. Einer von den beiden öffentlichen Sendern zeigt ja jeden Sonntag immer den Gottesdienst. Und einmal war bei uns in der Kleinstadt eben dieser übertragene Gottesdienst. Und ich glaube, 4 Funkwagen haben komplett eine Straße blockiert, plus kleine Transportwagen fürs Personal. Also das ist irgendwie ein bisschen aufwendiger als so ein bisschen Podcast machen.
Ja, das stimmt. Ne? Ich meine, beim Podcast, da hat jeder sein Mikrofon vor der Nase. Man setzt sich irgendwie lauschig hin und dann funktioniert das. Aber das ist ja auch das, was dieses Medium-Podcast so schön und auch so einfach und auch so zugänglich macht, weil es einfach schnell produziert ist. Mal gut, du weißt es, ich weiß es. Man hat in der Nachbearbeitung natürlich immer noch einiges zu tun, aber auch das geht ja relativ schnell.
Das stimmt. Und so schnell ging jetzt auch schon quasi unser Thema vor dem Thema hin. Du warst nämlich quasi das Thema vor dem Thema.
Werbung. Hi, Thomas aus dem benachbarten Podcast hier. Der Dorpcast ruht ja gerade und deshalb habe ich das unglaublich angestaute Bedürfnis, euch darauf hinzuweisen, dass am letzten Wochenende dieses Monats vom 31.10. bis 2.11. die Drakon stattfindet, die kleine und sympathische Pen-Paper-Convention, die die Dorp jedes Jahr gemeinsam mit dem Kondra e.V. veranstaltet. Das Ganze findet, wie gesagt, in der Eifel im malerischen Woffelsbach statt. Eintritt sind 25 Euro, dafür ist aber auch Unterbringung, Schlafplatz inklusive. Es gibt eine Tee- und Kaffee-Flat. Und ansonsten ist es einfach eine klassische Oldschool-Convention, wo Leute hinkommen, Spielrunden aushängen, Leute sich zusammenfinden, Spielrunden spielen, einfach eine gute Zeit haben. Dazu gibt es leckeres Essen, Waffeln frisch gebacken, zumindest am Samstag. Und wie gesagt, generell einfach eine gute Zeit. Falls ihr an dem Wochenende also noch nichts vorhabt, und ich weiß, da ist Halloween und möglicherweise habt ihr was vor, aber falls ihr noch nichts vorhabt, Drakon 17, kondra.drakon.de ist die Anlaufstelle für weiterführende Informationen. Vielleicht habt ihr ja Bock. Ich würde mich freuen, wir würden uns freuen, vielleicht sieht man sich ja da. Und damit gebe ich zurück an diesen Podcast, dem diese Sendefrequenz eigentlich gehört. Vielleicht bis in Woffelsbach. Adieu und ciao, ciao.
Als nächstes folgt, ihr wisst es alle, die Medienschau und ich bin schon sehr gespannt, was du wieder mitgebracht hast.
Was ich diesmal mitgebracht habe, ist nicht nur ein Buch, es sind auch nicht zwei, sondern auch nicht drei, sondern es ist eine Buchreihe aus insgesamt 11 Büchern, die ich dieses Jahr über die Sommerferien mal wieder gelesen habe. Und wahrscheinlich hat noch niemand von dieser Buchserie, seine englische Buchserie, gehört. Aber das sollen wir jetzt ändern. Es handelt sich nämlich um die Serie Wyborn und Griffin von Jordan L. Hawke. Jordan L. Hawke ist ein amerikanischer Trans-Autor und so bin ich auch auf diese Serie aufmerksam geworden vor vier Jahren um den Dreh herum. Da gab es nämlich den ersten Band namens Widdershins kostenfrei zum Pride Month. Den habe ich mir besorgt und dann mussten auch die anderen 10 dran glauben und diese Buchserie ist so großartig. Die spielt in der viktorianischen Zeit und zwar in der Gegend von Arkham. Und wenn wir Arkham hören, dann denken wir auch alle schon an Lovecraft. Und genau das ist das Ganze. Nun wissen wir, dass die Person Lovecrafts etwas problematisch ist, um das mal so auszudrücken. Diese Buchserie hingegen spielt mit den ganzen Tropes, mit den Romanen von Lovecraft, aber es ist unglaublich queer, es ist divers, es ist einfach ganz, ganz wunderbar. Die Hauptperson ist ein Museumsmitarbeiter, alleine damit hat es mich schon gehabt, namens Percival Wyborn. Und der gerät in Kontakt mit einem Privatdetektiv, das ist eben der zweite, namens Griffin. Zwischen den beiden entspinnt sich dann auch eine sehr, sehr schön geschriebene Liebesgeschichte. Und dann gibt es noch eine dritte Hauptperson, Dr. Christine Putnam, die ebenfalls an dem Museum arbeitet und Ägyptologin ist. Das heißt, es hat auch ganz, ganz viel Ägypten-Content. Und ja, es ist also, wie gesagt, ein queeres, diverses Retelling der Lovecraft-Lore. Aber so großartig gemacht, mit ganz viel Ägypten, mit Ausgrabungen, mit Abenteuern. Wenn man Lovecraft kennt, erkennt man sehr, sehr viele Dinge wieder, aber halt einfach in großartig und gut. Und es lohnt sich, diese Bücher zu lesen, sie sind so gut geschrieben. Und ich habe sie jetzt, wie gesagt, über 6 Wochen Sommerferien, die 11 Bücher sind nicht allzu lang, ist also gut zu machen, nochmal gelesen und kann sie nur jedem sehr, sehr ans Herzen legen.
Sehr cool. Das kommt wie immer in die Shownotes und meine Medienschau ist wieder mal eine Halbmedienschau, denn ich habe 2 Titel mitgebracht, die eigentlich ganz unterschiedlich sind, die aber doch ein verbindendes Element haben. Und zwar gehen wir jetzt mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Da muss man sich dann schon mal überlegen, was man so verschenkt. Bei den Erwachsenen ist das immer recht einfach, im Zweifelsfall kriegen die irgendwas aus Klemmbaustein, also kein Lego, das kann sich ja keiner leisten. Aber wenn man so dein Alter, mein Alter erreicht hat, dann gibt es immer auch mal so ein paar Neffen und Nichten oder Patenkinder oder vielleicht auch eigene Kinder, die ja irgendwie mit entsprechenden Geschenken an das Nerdtum herangeführt werden sollen. Und deshalb habe ich zwei Fantasy-Hörbücher mitgebracht. Eines für Grundschulkinder und eines für Kinder an der Schwelle zum Teenager. Und fangen wir mit dem Kinderbuch an. Und zwar dem neuesten Band eines echten Klassikers, nämlich dem 5. Gespensterjäger von Cornelia Funke. Ich will nicht lügen, mir hat der Name nicht viel gesagt, aber die beiden Kindergärtnerinnen aus meiner Rollenspielgruppe haben sofort leuchtende Augen bekommen, als ich sowohl von Cornelia Funke als auch von den Gespensterjägern erzählt habe. Also habe ich dann doch mal schnell nachgegoogelt und tatsächlich ist die Buchreihe schon knapp 30 Jahre alt. Sie wurde sogar schon verfilmt. Also du merkst, wir haben hier zwei ganz unterschiedliche Popkulturblasen ohne irgendeinen Berührungspunkt nebeneinander.
Mhm.
Bis jetzt. Denn tatsächlich wurde mir ein Rezensionsexemplar des 2 Stunden und 57 Minuten langen Hörbuchs angeboten. Da habe ich dann aus Neugier doch mal zugegriffen. Ich hätte aber natürlich auch das 160-seitendicke Buch lesen können. Und das trägt den Namen Gespensterjäger und der Weihnachtsspuk und handelt von dem kleinen Tom, der so gar keinen Bock auf Weihnachten hat. Aber da muss er dann halt durch, weil seine Familie übelste Weihnachtsnerds sind. Und die haben aber dieses Jahr bei der Wahl des Tannenbaums einen ziemlichen Fehlkauf getätigt, denn tatsächlich hat sich da drin ein Gespenst versteckt, welches alles und jeden in Weihnachtsschmuck verwandelt. Auch Toms Familie, was der natürlich nicht so geil findet, aber zum Glück ist er ja ein erfahrener Gespensterjäger, der dem übernatürlichen Eindringling mit allerlei Tricks und auch seinen Gespensterjäger-KollegInnen zu Leibe rückt. Tja, mehr gibt's dann eigentlich auch gar nicht zu erzählen. Ich meine, das ist nun mal ein 3-stündiges Hörbuch für Kinder, da darf man jetzt keine hochemotionalen Charakterdramen erwarten. Aber für das, was es sein will, ist dieses Hörbuch dann doch ziemlich gut. Die Geschichte geht flott vorwärts und ist dabei auf einem Spannungslevel, welches Kinder gut dazu motivieren könnte, mal das Handy wegzulegen und der Geschichte zu folgen. Auch weil der Hörbuchsprecher Monty Arnold wirklich gut abliefert. Für mich als Erwachsenen ist das jetzt natürlich nichts und ich kann auch die wirklich vielen »Für Gespensterjäger ist man nie zu alt« Rezensionen von deutlich älteren Blogger-KollegInnen nur mit Nostalgie erklären. Aber wenn ich mir jetzt mal so überlege, was mich so im Bereich 4., 5. Klasse gegruselt hat, nämlich Momo und der Wunschpunsch, dann reiht sich dort dieser Gespensterjägerband eigentlich ziemlich gut ein. Okay, also Momo ist vielleicht doch mal eine Qualitätsklasse drüber, aber mit der Wunschpunsch steht dieser Weihnachtsspuk schon stabil auf einer Stufe. Muss man sagen, ist ein völlig okayes Kinderhörbuch, würde ich meinen Kindern auch geben. Der Gespensterjägerband wird dabei ab 8 Jahren empfohlen, meine nächste Halbmedienschau dagegen ab 11 Jahren. Und das hat mich jetzt ein wenig überrascht, weil hier mit blutrünstigen Werwölfen und auch Datenschutz bzw. permanenter Überwachung sehr viel härtere Themen angesprochen werden. Daher frage ich mal dich als Autorin, vor allem aber als Mutter, gibt es sowas wie eine bestimmte Altersstufe oder einen besonderen Entwicklungsschritt, ab dem man, und ich versuche es mal möglichst plakativ auszudrücken, von lustiger Fantasy auf ernste Fantasy wechseln kann, ohne dass die Kinder jetzt traumatisiert werden?
Das ist ganz, ganz schwierig. Also da kann man kein bestimmtes Alter nennen. Da sind alle Kinder eigentlich unterschiedlich. Also ich hätte mal gesagt, jetzt mit 12 kann man da vielleicht vorsichtig mit anfangen, aber manche brauchen halt einfach noch etwas länger. Manche sind dann schon etwas frühreifer. Kinder sind in solchen Entwicklungsstufen total unterschiedlich. Also ich kann von meinem Sohn ausgehen, der ist, ich will jetzt, klingt jetzt böse, hart im Nehmen, aber der hat schon relativ früh sich sowas zugewandt und konnte das auch sehr, sehr gut einfach verarbeiten. Also da muss man das in die treusorgenden Hände der Eltern legen, die ihre Kinder eigentlich am besten kennen und die das dann auch wirklich am besten steuern können.
Meine zweite Halbmedienschau ist bei weitem nicht so alt wie die Gespensterjäger, aber wird, zumindest was ich sowohl in den englischsprachigen als auch in den deutschen Medien lesen konnte, mindestens genauso wohlwollend rezipiert. Und zwar habe ich den ersten Band der Beitrisk-Reihe gehört, 7 Stunden und 37 Minuten lang, oder auch 320 Seiten dick, wenn man es denn lesen möchte. Und der ist so eine Mischung aus Maze Runner und Stranger Things, oder vielleicht besser noch, es ist Stephen Kings Under the Dome mit Werwölfen. Und ja, das war jetzt vielleicht schon ein kleiner Spoiler der Handlung, aber zumindest ich als Fantasy-erfahrener, erwachsener Hörer war relativ rasch auf der richtigen Spur, wohin sich die Geschichte entwickelt. Also werdet ihr das da draußen vermutlich genauso rasch oder vielleicht sogar noch rascher rausfinden. Jedenfalls geht es um die Geschehnisse in der Kleinstadt Tremorglade, in der die Welt noch in Ordnung ist. Also ja, einmal im Monat verwandeln sich alle Erwachsenen wegen einer Virenerkrankung in fleischfressende Bestien, im Prinzip also Werwölfe, aber davon mal abgesehen ist es eigentlich ein ziemlich beschauliches Örtchen, gerade auch, weil was man so von der Außenwelt hört, da herrscht Sodom und Gomorra und hier hinter dem dichten Wald ist alles super. Und die Werwölfe sind auch kein großes Problem, denn weil man ja weiß, in welcher Nacht sich die Erwachsenen verwandeln, werden die einfach vorher in Käfigen eingesperrt. Und typisch amerikanisch, die Kinder, die schon eine Waffe halten können, dürfen dann in dieser besonderen Nacht mit Betäubungsgewehren durch die Stadt patrouillieren, damit halt wirklich nichts passiert. Und bisher hat das auch alles ganz wunderbar funktioniert, aber plötzlich häufen sich seltsame Vorkommnisse. Beispielsweise geht plötzlich mal so ein Käfig auf oder die Betäubungsmunition funktioniert nicht mehr richtig oder es fällt mal eine Spionagedrohne vom Himmel oder Chatnachrichten aus anderen Ecken der Welt sind plötzlich widersprüchlich. Und dann findet eine kleine Freundesklicke rund um den Protagonisten Cell auch noch heraus, wie man den Werwölfen ihre Blutrünstigkeit nehmen könnte, aber niemand will etwas von ihren Erkenntnissen wissen. Ist also alles so ein bisschen suspekt. Und vorweg, kein Entkommen, so heißt der erste Band der Beitrisk-Reihe, ist ein wirklich gutes Jugendbuch. Die Geschichte hat zahlreiche spannende Momente und einen durchdachten Weltenbau, ein wenig Grusel ist auch dabei, aber eben auch etwas Humor, um die ganze Sache zwischendurch mal aufzulockern. Aber, und hier kommt wieder mal die Perspektive eines erwachsenen Lesers, beziehungsweise in meinem Fall eines erwachsenen Hörbuchhörers, kennst du eine Young Adult Dystopie, kennst du alle Young Adult Dystopien. Ich habe ja in der Einleitung beispielsweise Maze Runner erwähnt, und wenn man mal davon absieht, dass die Kinder in einer beschaulichen Kleinstadt leben und nicht in einem notdürftigen Camp und dass die gefährlichen Monster hier halt Werwölfe sind, ist die Geschichte schon wirklich, also wirklich, wirklich ähnlich. Aber das soll jetzt kein richtiger Kritikpunkt sein, denn jede Geschichte wurde schon mal erzählt und nichtsdestotrotz wurde ich ja wirklich gut unterhalten. Jetzt nicht unbedingt auf dem Niveau von 4,5 von 5 Punkten, das ist nämlich der aktuelle Stand bei Amazon, aber so stabile 4 oder 4,1 von 5 kann man hier mit gutem Gewissen geben. Ich bin jedenfalls gespannt, ob mich der demnächst erscheinende zweite Band wieder so gut unterhalten wird und wenn ich quasi bei einem Auftaktband schon Bock habe auf den Folgeband, dann hat dieser Auftaktband ja doch irgendwas richtig gemacht. Ja, und um Literaturbände geht es auch jetzt, und zwar um eine ganz spezielle Art von Literaturbänden, nämlich um Anthologien. Und ich frage einfach mal ganz doof, was ist denn eine Anthologie?
Eine Anthologie ist eigentlich eine Sammlung von Kurzgeschichten. Anthologien können von einem AutorIn herausgegeben werden, wo also nur von einer Person verschiedenste Kurzgeschichten gesammelt werden. Oder es können sich darin natürlich auch von ganz, ganz vielen verschiedenen AutorInnen Geschichten finden. Und das ist auch gleich das Schöne an Anthologien. Es sind kurze, in sich abgeschlossene Geschichten und man hat mit Anthologien die Möglichkeit, ganz, ganz viele verschiedene Schreibstile und Geschichten kennenzulernen und in die Schreibarbeit von AutorInnen reinzuschnuppern, sage ich jetzt mal. Und dann vielleicht sogar von denen längere Sachen zu lesen. Anthologien sind leider auf dem deutschen Buchmarkt noch gar nicht so verbreitet. Und das finde ich total schade. Im amerikanischen, englischen Bereich haben Anthologien eine viel, viel höhere Standing, eine viel größere Sichtbarkeit und auch Wertigkeit. Und da muss der deutsche Buchmarkt echt langsam nachziehen.
Und damit er nachzieht, werden wir jetzt unsere eigene Anthologie sozusagen herausbringen. Und tatsächlich ist nämlich diese Folge quasi ein riesiges Tipps und Tricks, was sonst ja immer so quasi die Abschlussfrage einer jeden Folge ist, ist dieses Mal das Hauptthema dieser Folge. Denn man darf es sagen, es ist natürlich auch wie immer in den Shownotes verlinkt. Du hast ein wirklich, und ich meine es wirklich für mich als Laien, wirklich gutes Buch über das Schreiben von Anthologien herausgebracht. Und
danke.
Darüber werden wir jetzt sprechen. Und fang vielleicht ganz am Anfang an mit der Vorbereitung. Wie bereite ich mich denn vor?
Vielleicht erzähle ich erstmal, wie ich überhaupt zu den Anthologien gekommen bin. Also ich lese schon sehr, sehr lange und ich habe auch früher öfter mal Anthologien gelesen, habe aber, ja, wie will ich sagen, nicht so richtig den Zugang dazu gefunden. Sie gehörten halt einfach dazu und wie gesagt, sie sind im deutschen Buchmarkt quasi unsichtbar. Das, was ich gelesen habe, waren eben alles Übersetzungen. Und ich schreibe ja nun, das weiß man, unter anderem Romane, aber auch Kurzgeschichten. Und ich habe die Münchner Schreiberlinge mitgegründet. Ein Schreibverein, der inzwischen knapp 80 Mitglieder hier zählt. Und der, oh Gott, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, wir sind inzwischen schon gut 8 Jahre alt, also 2017, auf jeden Fall vor Corona, haben wir uns so zusammengefunden. Zunächst noch als einfach ein immer stattfindendes Treffen von Menschen, die gerne schreiben, ohne großes Konzept, ohne große Struktur. Aber trotzdem ist nach und nach in der Gruppe der Wunsch aufgekommen, sagt mal, wir schreiben doch alle immer Kurzgeschichten. Wollen wir nicht mal selber eine Anthologie rausbringen? Und dieses Projekt ist dann irgendwie in meinen Händen gelandet. Ich habe irgendwie nicht schnell genug Nein gesagt. Und ich muss dazu sagen, ich habe wirklich bei Null angefangen. Ich habe noch nie irgendwie ein Buch selbst herausgegeben. Ich hatte mich zu dem Zeitpunkt noch nicht mit Self-Publishing beschäftigt, hatte gerade meinen ersten Roman bei einem Kleinverlag untergebracht. Ja, und da stand ich jetzt und habe mir gedacht, ja, okay, dann versuchen wir das halt jetzt einfach mal. Die Anthologie, die dabei herausgekommen ist, das ist die erste Anthologie der Münchner Schreiberlinge und ihr sollten noch viele, viele weitere folgen. Die erste Anthologie hat sich auch mit München beschäftigt. Sie heißt Münchenlegenden und ist im März 2020 erschienen. Das heißt, wir haben, ich glaube, eine Woche bevor die ganzen Corona-Beschränkungen kamen, haben wir unser Buch-Release gefeiert. Und danach war die Welt erstmal eine andere, was hoffentlich nicht an unserer Anthologie lag, sondern an anderen Umständen. Aber das heißt, sie ist so ein bisschen schon verpufft, wie so viele Bücher, die zu der Zeit rausgekommen sind. Wie gehe ich jetzt also vor, wenn ich eine solche Anthologie herausbringen will? Also zunächst brauche ich erstmal ein Thema. Worum soll es in der Anthologie gehen? Meistens haben eben Anthologien ein Hauptthema, nach dem sich dann die einzelnen Geschichten richten. Ich habe mir damals gedacht, ja, München, wir schreiben alle in München, wir sind die Münchner Schreiberlinge, wir kommen größtenteils aus auch München. Also beschäftigen wir uns doch einfach mit Münchner Sagen und Legenden. Dazu habe ich uns eine Stadtführung organisiert. Das heißt, wir sind also mit allen, die an der Anthologie teilnehmen wollten, mit einer sehr netten Stadtführerin durch München gezogen und haben uns Sagen und Legenden erzählen lassen. Und dann haben wir diese Sagen und Legenden neu interpretiert und haben uns gedacht, ja, okay, dann machen wir jetzt das Ganze einfach erzählen, das Ganze nacherzählen, das Ganze neu. Und es ist von historischen Geschichten über Fantastik bis hin zu Science Fiction wirklich alles mit da drin. Es ist total schön. Es bietet also einen ganz, ganz anderen Blick auf teilweise durchaus bekannte Geschichten auch in München. Auch die Wiesen, auch das Oktoberfest kommt natürlich darin vor. Das heißt, wenn ich also eine Anthologie herausbringen will, sollte ich mir erstmal über ein Thema Gedanken machen. Dann geht es natürlich dran, wie will ich das Ganze machen? Will ich also nur mit meinen Geschichten, meinen eigenen, eine Anthologie herausgeben? Oder will ich, dass andere Leute auch da mitschreiben? Wenn ich das möchte, wenn ich sagen will, hier, ich mache eine Ausschreibung für eine Anthologie, schickt mir doch eure Texte, dann muss das Ganze natürlich entsprechend organisiert werden. Es gibt unterschiedliche Methoden, das zu machen. Es ist entweder eine Anfrage-Anthologie, das heißt, ich habe vielleicht bestimmte Schreibende im Auge und spreche die ganz gezielt an. Hier, ich plane eine Anthologie zum Thema Rollenspiel, sage ich jetzt einfach mal. Möchtest du bitte eine Geschichte dazu beitragen? Und dann sagen die Leute ja oder nein. Und dann habe ich so einen Kreis von AutorInnen, mit denen ich dann hoffentlich rechnen kann. Oder ich mache das Ganze frei, mache eine freie Ausschreibung, verfasse einen Ausschreibungstext und schicke ihn hinaus in die Welt. Es gibt verschiedene Portale, wo man einen solchen Ausschreibungstext veröffentlichen kann. Natürlich einfach bei den Social Media, auf der eigenen Homepage, bei der Autorenwelt. Es gibt aber auch noch verschiedene andere Portale, die solche Anthologie-Ausschreibungen sammeln. Denn es ist ja, wäre nicht nur ich, die jetzt eine Anthologie herausgeben möchte, sondern es gibt auch ganz, ganz viele andere. Es ist übrigens, wenn man mit dem Schreiben anfängt, auch eine unglaublich gute Übung. Man bringt eine Geschichte, eine kurze Geschichte von Anfang bis zum Ende. Man muss sich sehr kurz fassen, man hat aber ein bestimmtes vorgegebenes Thema und es sind ganz, ganz hervorragende Schreibübungen. Und sozusagen die ja ersten Schritte auf dem mitunter etwas brüchigen Eis des Buchmarktes. Also mit so einer Anthologie kann man auch Leuten die Möglichkeit bieten, sich erst einmal auszuprobieren und zu gucken, ja, klappt das denn mit dem Schreiben? Ist das denn das, was ich will? Also entweder eine Anfrage-Anthologie oder eine Ausschreibungs-Anthologie. Und dann braucht man natürlich auch einen gewissen Zeitplan. Also die Leute brauchen Zeit, dass sie überhaupt erstmal auf die Ausschreibung aufmerksam werden. Dann brauchen sie Zeit, die Geschichte zu schreiben. Und dann brauche ich natürlich Zeit, um diese ganzen Geschichten zu lesen und bis das Ganze dann wirklich in Buchform herauskommt. Ich habe damals mit den München-Legenden ganz bei Null angefangen, gedacht, okay, wir testen das jetzt halt wirklich einfach mal aus. Es war damals eine Anfrage-Anthologie, das heißt also für uns Münchner Schreiberlinge noch ganz intern. Und naja, es hat geklappt. Ne? Es ist ein Buch bei rausgekommen. Und nachdem wir das erste Mal durch hatten, haben wir uns gesagt, okay, das hat Spaß gemacht, das machen wir nochmal. Und aus diesem, das hat Spaß gemacht, das machen wir nochmal, sind inzwischen, jetzt innerhalb der nächsten 4 Wochen erscheint die 13. Anthologie der Münchner Schreiberlinge. Die 14. befindet sich gerade noch in Ausschreibung, die müsste bald zu Ende gehen. Die 15. wird demnächst ausgeschrieben und ich glaube bis zur 20. sind wir schon durchgeplant. Und es hat sich dieses Anthologien herausgeben inzwischen zu einer Art Projekt im Verein, der wir inzwischen sind, gemausert, wo sich verschiedene Teams, meistens 2 Leute, zusammenfinden und dann gemeinsam dieses Projekt betreuen. Denn man kann damit von Anfang an bis zum fertigen Buch dieses Herausgeben auch sehr, sehr gut einfach üben. Was muss ich alles machen? Was ist beim Lektorat zu beachten? Was ist beim Korrektorat? Wie muss ich ein solches Projekt überhaupt erst managen? Das heißt, es ist also nicht nur für die Schreibenden gut, sondern es ist eben auch für die Herausgebenden einfach ganz toll. Das ist einfach sehr nett. Ich habe inzwischen auch 6 von den Münchner Schreiberlinge Anthologien herausgegeben. Es ist einfach toll. Es macht einfach wirklich sehr, sehr großen Spaß, wenn man sieht, wie ein solches Projekt dann wächst und wie das Ganze auch wird. Jetzt habe ich genug geredet, jetzt bist du erstmal dran.
Was ist denn deiner Erfahrung nach so der bessere Weg? Also beispielsweise, ich möchte jetzt, dass du bei meiner Anthologie dabei bist. Ist es deiner Erfahrung nach sinnvoller, ich schreibe dir jetzt quasi eine freundliche E-Mail oder meinetwegen bei Discord oder Facebook oder wir beide kommunizieren ja über Blue Sky miteinander oder beispielsweise, wir sehen uns ja bestimmt kurz nachdem die Folge jetzt rauskommt auf dem BuCon. Soll ich lieber auf den Bukon dich persönlich ansprechen und mit großen Kulleraugen dich angucken und sagen, bitte Roxane, ich hab da ein Projekt. Oder vielleicht doch lieber professionell eine E-Mail?
Ich würde es wirklich per E-Mail machen. Also man kann ja bei den Leuten schon mal so ein bisschen vorteasern, kann sagen, hier, sag erst ein Projekt. Hättest du denn daran Interesse? Erst einmal einfach abklopfen, weil viele Leute haben auch ganz eigene Projekte und können momentan nicht. Und da kann man also vorsichtig erstmal vorklopfen und sagen, hier, wie ist es denn? Würdest du denn vielleicht? Und dann merkt man schon mal, ob ja oder nein, ob man direkt sagt, nö, überhaupt keine Zeit, kein Interesse, nee, sorry. Und dann kann man das Ganze nochmal wirklich als offizielle Ausschreibung machen. Das heißt also eben mit dem Ausschreibungstext, mit dem Umfang, mit den Anforderungen, alles zusammenschreiben, wie lang soll es werden, welche Zeitfristen hat man. Das würde ich dann wirklich in eine E-Mail einfach reinpacken. Also ich habe, wie gesagt, beides schon gemacht. Diese erste Münchner Schreiberlinge, die ersten Versuche, war eben eine solche Anfrage-Anthologie. Ich habe dann aber auch noch eine andere Anfrage-Anthologie, nee, eigentlich zwei sogar gemacht. Man muss das einfach so ein bisschen gucken. Es kommt auch ganz auf das Thema an. Es kommt auch auf die Leute an, die man fragt. Bei dieser einen Anfrage-Anthologie habe ich eben Tanja Kinkel dabei. Ich meine, Tanja Kinkel ist eine der größten deutschen Schriftstellerinnen. Und ich habe sie auf einem Perry Rhodan-Con kennengelernt. Und es sollte eben auch so eine Perry Rhodan-Anthologie quasi werden. Ich habe gesagt, liebe Tanja, würdest du denn? Und sie hat gesagt, ja. Und ich so, okay. Also es kann manchmal auch sehr, sehr schnell gehen. Man muss halt einfach gucken, wie die Leute reagieren, wie sie drauf sind. Manche mögen das eben nicht, im Trubel eines Cons oder so einer Buchmesse angesprochen zu werden. Aber auch da kann man ja zumindest schon mal vorsichtig vorfühlen und das ganze Projekt einfach pitchen.
Und eine Frage, die mich auch interessiert. Ich habe schon mal so ein bisschen natürlich für die Folge recherchiert und habe mir auch so Ausschreibungstexte angeschaut. Und sehr oft wird dann auch geschrieben, oder ich glaube, das ist sogar Pflicht in Anführungszeichen, dass man die gewünschte Menge an Buchstaben oder Zeichen generell schreibt. Weiß ich nicht, 20.000 Zeichen für die Kurzgeschichte oder 50.000. Nun kann ich als Laie überhaupt nichts mit 20.000 oder 50.000 anfangen. Und ich wüsste jetzt auch nicht, was beispielsweise, sagen wir mal, mehr Leute ziehen würde, was loszuschreiben. Was ist denn deine Erfahrung und wie viel sind denn eigentlich 20.000 oder 50.000 Zeichen?
Ja, damit muss man sich natürlich auch auseinandersetzen. Das gehört zum Learning auch mit dazu. Unsere Anthologien bei den Münchner Schreiberlingen sind inzwischen eigentlich immer zwischen 15.000 und 20.000 Zeichen lang. Wie viel Seiten das sind? Naja gut, manche Seiten sind halt mehr oder weniger beschrieben. Es sind, ich habe schon lange nichts mehr geschrieben, es sind, glaube ich, auch so um 20, 25 DIN A4 Seiten, wobei auch da kommt es ja drauf an, was für eine Vorlage du nutzt. Und im Normalfall, wenn man professionell schreibt, dann nutzt man die Normseite. Die Normseite ist, wie der Name schon sagt, eine genormte Seite. Die hat genau 30 Zeilen und in jeder Zeile befinden sich 60 Zeichen. Das heißt, auf eine Normseite, wenn sie von oben bis unten voll beschrieben ist, passen 1800 Zeichen. Das heißt, das kannst du jetzt also hochrechnen. 20.000 Zeichen sind dann also 1800, sind dann 10, 12 Seiten, aber Seiten sind meistens nicht ganz voll geschrieben. Sie werden dadurch also einfach länger. 50.000 Worte, da fängt man dann schon wieder an, über einen Roman zu sprechen. Kurzgeschichten sind halt deutlich kürzer. Und es gibt ja im November immer diesen NaNoWriMo, also den National Novel Writing Month, wo man einen Roman in einem Monat schreibt und da sind es 50.000 Wörter. Frag mich, ja, ich glaube schon. Und das ist dann halt schon sehr, sehr viel. Also da kommt es dann wieder drauf an. Der Richtwert, wie lang eine solche Kurzgeschichte sein soll. Ja, wie lang ist eine Kurzgeschichte? Können wir jetzt alle nochmal wieder an den Deutschunterricht irgendwie zurückdenken? Da gibt es bestimmt auch irgendwelche Richtlinien, wie lang eine deutsche Kurzgeschichte zu sein hat und was zu lang und was zu kurz ist. Da muss man halt immer gucken, weil das ist natürlich auch die Überlegung, wie dick soll die Anthologie werden? Wie viele Geschichten will ich damit reinnehmen? Sollen es längere Geschichten werden? Sollen es extrem kurze Geschichten werden? Ich habe mal bei einer Anthologieausschreibung mitgemacht, da war die Vorgabe nicht mehr als 11.000 Zeichen. Und boah, das war schon sehr kurz. Also wir fahren mit den 20.000 Zeichen inzwischen sehr, sehr gut. das ist dann eben schon so eine gute Kurzgeschichte.
Und jetzt haben wir es tatsächlich hinbekommen. Wir haben die Ausschreibung gemacht. Es haben tatsächlich ein paar AutorInnen uns Vorschläge eingereicht. Wie ist denn der nächste Schritt sozusagen? Also wie suche ich mir die Texte aus und wie bastle ich quasi aus den eingereichten Texten schon mal erstmal für mich quasi zu Hause das Büchlein zusammen?
Ja, der nächste Schritt ist dann erstmal zu lesen. Also wir haben es immer so gemacht, dass wir wirklich bis zum Aussendeschluss gewartet haben, bis die Geschichten alle da sind und haben sie dann in einem Rutsch gelesen. Bei der zweiten Anthologie, die wir herausgebracht haben, das war die erste offene Ausschreibung. Das ist das Kürbisgemetzel. Ist übrigens ein sehr schönes Buch, passt hervorragend jetzt auch zu Halloween. Es hat nämlich Halloween-Geschichten drin und das verbindende Element war immer ein sprechender Kürbis, der in jeder Geschichte vorkommen sollte. Da haben wir, glaube ich, 35 Geschichten eingereicht bekommen und in der Anthologie gelandet sind dann 15, meine ich. Das heißt, man liest sich die Geschichten durch und dann merkt man schon, ob es passt oder ob es nicht passt. Oder auch schon, wie die AutorInnen mit einem kommuniziert haben. Also man kriegt da ja alles Mögliche mit. Man weiß, normalerweise untergehen solche Kurzgeschichten auch noch einem Lektorat. Es wird also auch noch hart am Text gearbeitet. Es gibt dann aber auch Leute, die einschicken und sagen, meine Geschichte ist perfekt, an der muss nichts mehr getan werden. Sie kann einfach so genommen werden. Das ist für mich dann schon gleich so ein Ausschlusskriterium. So, nein, deine Geschichte ist mit Sicherheit nicht perfekt. Danke, auf Wiedersehen. Wir haben auch sehr strikte Vorgaben, was die Form angeht. Wir sagen eben, bitte in Normseiten schicken. Es gibt aber auch Leute, die schicken das Ganze schon in einer vorformatierten Buchseite. Das brauche ich nicht. Buchsatz kommt nachher, ist ein Extraschritt. Das heißt, es gibt also so verschiedenste Ausschlusskriterien, wo man gleich sagen kann, ja, nee, kommt auf den Ablagestapel und dann gibt's halt Geschichten, wo man sagt, ja, passt perfekt, will ich haben, unbedingt. Die Sache ist, wenn man zu zweit eine solche Anthologie herausgibt, dann muss man sich natürlich auch entsprechend absprechen. Und dann gibt's die eine, die sagt, ja, diese Geschichte gefällt mir, und sagt, nee, mag ich überhaupt nicht. Und wir haben dann immer sehr, sehr ausführliche Listen geführt, wo wir dann einzeln gelesen haben und dann ja, nein, vielleicht gesagt haben und dann darüber diskutiert haben. Das funktioniert noch sehr, sehr gut, solange man so, ich sage jetzt mal 30 bis 50 Einsendungen hat. Fast den Nacken gebrochen hat uns unsere Ausschreibung Hicks und Draconis. Da ging es um fantastische Reiseerzählungen. Und da haben wir, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube, es waren 180 Einsendungen gekriegt. 180 Einsendungen, jede von ihnen ungefähr 20 Seiten lang.
Uiuiui.
Da haben wir erstmal mit dem Lesen mehr als genug zu tun gehabt und dann haben wir sehr, sehr viel drüber diskutiert und dann konnten wir uns von manchen Geschichten einfach nicht trennen. Und so ist das also eine extrem dicke Anthologie geworden. Die hat nämlich insgesamt 33 Geschichten, die sich dort drin befinden. Die kürzeste Anthologie, die ich habe, das ist auch diese Anfrage-Anthologie Zeitenfluss. Ich glaube, da sind es 8 Geschichten, die da drin sind. Also in diesem Dreh ungefähr choreografiert man dann diese Anthologie zusammen. Und das ist wirklich ein Choreografieren. Also gerade bei den Hicks und Draconis, da haben wir zu zweit mit den Geschichten auf kleinen Zettelchen hier gesessen und haben die auf dem Tisch hin und her geschoben und geguckt, wie passt es. Denn man muss ja auch an die Lesenden denken. Die erste Geschichte, die muss einen in so eine solche Anthologie reinziehen. Das heißt, es muss eine extrem gute Geschichte sein, die mir Lust macht, weiterzulesen. Und dann hat man immer so ein Auf und Ab. Man kann eben nicht nur die erste Hälfte komische Geschichten machen und die letzte Hälfte total betrübte Geschichten, dann entlässt man den Lesenden mit einem schlechten Gefühl, das will man ja auch nicht haben. Das heißt, es muss also wirklich immer so ein Auf und Ab der Gefühle sein, ein extrem gute Geschichten, durchschnittliche Geschichten, gute Geschichten. Und natürlich ist es auch wichtig, was die letzte Geschichte ist, denn damit entlässt man die Lesenden aus dem Buch und man will ja, dass sie vielleicht dann auch die zur nächsten Anthologie wieder greifen. Das ist also wirklich nicht ganz einfach und es braucht so ein bisschen Fingerspitzengefühl, wie man das Ganze dann zusammen macht.
Und jetzt habe ich quasi meinen Text fertig. Er könnte jetzt langsam quasi in den Druck gehen.
Ah ja, es kommt ja noch einiges, was vorher ansteht. Ne? Also wenn ich jetzt erstmal die Texte ausgewählt habe, dann geht's an die Zusagen und Absagen verteilen. Und dann kommt noch das ganze Rechtliche. Denn ich gebe ja dann sozusagen die Geschichten von anderen Leuten in meinem Buch heraus. Und wir haben es inzwischen so gemacht, dass wir mit den Schreibenden immer Verträge machen. Das heißt also, es gibt einen AutorInnenvertrag. Es gibt auf den Seiten von Verdi, vom Verbund der Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Mustervorlagen, nach denen man sich richten kann. Und das ist jedem anzuraten. Man sollte sich also auch mit dieser rechtlichen Sache von Anthologien unbedingt beschäftigen. Denn was mache ich denn, wenn ich jetzt die Anthologie quasi druckfertig habe und dann sagt mir ein Autor, nö, ich möchte das nicht mehr, bitte nimm das Ganze jetzt wieder raus. Oder noch schlimmer, ich habe das Buch schon gedruckt und dann will einer nicht mehr. Es heißt also, da muss man sich sehr, sehr viel Gedanken drum machen und muss sich auch mit solchem unliebsamen Bürokratiekram ein wenig auseinandersetzen. Dann kommt natürlich noch das Lektorat und Korrektorat. Das heißt, die Geschichten müssen noch natürlich entsprechend überarbeitet werden. Man muss sie den AutorInnen hin und wieder zurückschicken und man braucht natürlich auch die Personen, die lektorieren. Bei uns im Verein funktioniert das Ganze sehr gut. Wir haben einige auch professionelle LektorInnen dabei und wir nutzen das aber auch als eine Art Spielwiese, dass man sich mal im Lektorat ausprobieren kann und schauen kann, ist es was für mich, kann ich das, macht mir das Spaß. Das heißt, es dient bei uns also auch quasi einer Art Fortbildung. Wir machen das relativ locker. Es gibt nicht mehr als 2 Lektoratsrunden. Das reicht dann auch schon aus und wir teilen das Ganze dann meistens unter verschiedenen Personen auf. Dann gibt es natürlich auch noch das Korrektorat. Das heißt also, es muss sich eine professionelle Person dran setzen und alle Rechtschreibfehler und Kommafehler ausmerzen. Das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, denn wir wollen ja ein schönes Buch machen. Und auf Lektorat und Korrektorat sollte man in keiner Art und Weise verzichten. Dann kommt noch das Ganze drumherum, was noch gemacht werden muss. Es muss ein Vorwort geschrieben werden. Es muss vielleicht noch eine Danksagung geschrieben werden. Das Buch braucht auch einen Klapptext. Dann muss man sich noch überlegen, möchte man mit Content Notes und Triggerwarnungen arbeiten? Auch da muss man einfach schauen. Wir haben das bei den Ausschreibungen inzwischen immer mit dabei, dass wir sagen, bitte schickt uns Content Notes, Triggerwarnungen mit. Viele AutorInnen haben damit aber noch keinerlei Erfahrung. Und wenn ich dann als Content Notes, Triggerwarnungen mitbekomme, Schwarzwald, Bergwandern, grüne Wiese, dann ist es nicht das, was man sich vorstellt, sondern es sollte sich ja da vor allem auch um sensible Inhalte handeln. Je nachdem, was für ein Thema man für die Anthologie gewählt hat, sollte man gegebenenfalls auch noch über ein Sensitivity Reading nachdenken. Dann muss man sich auch noch eine rechtliche Sache natürlich mit dem Impressum noch wieder auseinandersetzen. Jedes Buch braucht ein entsprechendes Impressum. Was schreibt man da rein? Was muss da rein? Und was uns auch noch fehlt, ist das Cover. Denn ein Buch soll ja auch von außen schön sein. Wir haben das bei uns im Verein so, dass wir halt wirklich für alles unsere Leute haben. Wir haben Leute, die sehr gut im Korrektorat sind. Wir haben auch eine ganz hervorragende Cover-Designerin. Das funktioniert aber auch nur, wenn dann jeder in diesem Fall als Verein ehrenamtlich arbeitet. Das heißt, wir können die Leute ja nicht extra noch bezahlen, sondern es ist ein Vereinsprojekt und deswegen ist aus unserer lockeren Schreibgruppe auch ein Verein geworden. Wir haben dann irgendwann beschlossen, Leute, das mit den Anthologien, das scheint so ein kleines Erfolgsrezept zu sein, es funktioniert. Vielleicht sollten wir das Ganze auch mit einem Verein auf eine rechtliche Basis stellen, denn sonst haben immer die einzelnen Herausgebenden selbst sich darum gekümmert und haben teilweise auch ein bisschen Geld halt reingesteckt für Merchandising, für Werbematerial und so weiter. Und wir haben uns dann gedacht, nee, das ist besser, wenn das wirklich über einen Verein geht, wenn das ein Vereinsprojekt ist. Wenn das dann alles soweit ist, dann kommt noch der Buchsatz. Denn das Buch soll nicht nur von außen, sondern auch von innen schön aussehen. Und das ist etwas, mit dem man sich als Autorin eigentlich in den seltensten Fällen auseinandersetzt. Meistens hat man dafür seine Leute. Im Self-Publishing gibt man es dann vielleicht jemanden, der den Satz für einen macht. Im Verlag wird das Ganze sowieso gemacht. Aber sich mal wirklich selbst mit dem Buchsatz auseinanderzusetzen. Wie funktioniert das denn eigentlich? Wie mache ich das denn eigentlich? Wie wird denn aus einer hässlichen Normseite dann nachher eine schöne Buchseite? Das ist etwas, was einem auch unglaublich beim Schreiben hilft und was einem auch dieses Verständnis nahe bringt, wie ein Buch überhaupt entsteht und was für Fallen und Stolperfallen es dabei auch einfach geben kann. Und es macht auch mir die Arbeit als schreibende Person einfacher, weil ich dann natürlich mein Manuskript auch schon vielleicht besser vorbereiten kann, damit es dann nachher im Buchsatz leichter zu bearbeiten ist. Wir arbeiten mit einem freien Programm im Verein zusammen, das ist SP Buchsatz. Das ist ein Programm, was auf LaTeX basiert. Das heißt, man sollte also nicht davor zurückscheuen, sich ein wenig mit Programmieren und eben mit so etwas wie LaTeX auseinanderzusetzen, aber auch das gehört als Learning einfach noch mit dazu. Und dann sind wir so weit, dass man sich über den Druck Gedanken machen kann. Das ist dann nämlich auch noch eine weitere Entscheidung. Wir haben das Ganze so gemacht, dass wir uns für Books on Demand, also Print on Demand, entschieden haben. Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Ich kann entweder einen Auflagendruck machen. Das heißt, ich gehe zu einer Druckerei und sage, ich habe hier ein Manuskript und ich möchte bitte 1000 Bücher davon gedruckt haben. Dann machen die das und dann kriege ich die Bücher zu mir nach Haus geliefert. Das ist gut und schön, aber dann muss ich natürlich auch den Lagerplatz für 1000 Bücher haben. Und das kann mitunter in einer kleinen Wohnung schwierig werden. Und dafür gibt es eben solche Print-on-Demand-Dienste. Das ist zum Beispiel eben ePubli oder Tradition oder Books on Demand. Da gibt es auf dem Markt ganz, ganz viele. Da wird eben keine Auflage gedruckt, sondern nur nach Bedarf. Und wenn ich also jetzt 10 Bücher bestelle, dann druckt mir Books on Demand 10 Bücher. Und das Schöne ist, die kümmern sich aber auch um die Verteilung. Denn wenn ich mir einen Auflagendruck nach Hause liefern lasse, ja, dann habe ich die 1000 Bücher hier bei mir zu Hause, dann kommen die aber noch nicht in den Buchladen und dann sind sie auch noch nicht im Verzeichnis lieferbarer Bücher drin und dann ist auch noch kein Belegexemplar an die Deutsche Nationalbibliothek ausgeliefert. Das sind alles solche Sachen, über die man sich, wenn man einfach nur liest, oder vielleicht auch einfach nur schreibt, ganz selten Gedanken macht, was dort hinter einem solchen Buch alles noch dahinter steckt. Und solche Print-on-Demand-Anbieter, die bieten meistens eben diesen ganzen Service auch noch mit an. Das heißt also, Books on Demand schickt dann die Belegexemplare an die Nationalbibliothek. Books on Demand kümmert sich darum, dass das Buch ins Verzeichnis lieferbarer Bücher aufgenommen wird und so weiter und so fort. Und man kann auch dort, wenn man mit Bloggenden zusammenarbeitet, da können die Bloggenden zum Beispiel bei Books on Demand auch Rezensionsexemplare anfordern. Das ist also sehr, sehr gut und wir haben damit wirklich gute Erfahrungen gemacht.
Das klingt irgendwie nach einer großen Menge Arbeit und irgendwie, ich habe immer das Gefühl, es gibt so viele Anthologien auf dem Markt, aber tatsächlich muss ich jetzt, glaube ich, jedem Einzelnen, der eine Anthologie erstellt, sagen, Respekt, dass ihr euch so viel Arbeit macht.
Also es macht total großen Spaß. Ne? Also wie gesagt, ich habe 6 Anthologien herausgegeben. Es hat mich nicht geschockt. Man weiß nach der ersten einigermaßen, wie es läuft und nach der zweiten auch. Und nach der zweiten, eben nach dem Kürbisgemetzel, die Sarah Malhus und ich zusammen herausgegeben haben, haben wir eben gesagt, es macht so großen Spaß und wir wollen das auch noch weiterhin machen. Lass uns doch unsere Erfahrungen zusammenschreiben und lass uns doch anderen damit helfen, noch mehr Anthologien auf den Buchmarkt zu bringen. Wir verkaufen das immer unter dem Label Anto-Liebe. Es gibt noch nicht genug Anthologien auf dem Markt und Anthologien brauchen ganz viel Liebe. Und wir haben eben diese Erfahrung in einem Leitfaden, in einem Fahrplan für Self-Publishing-Anthologien herausgegeben. Das ist auch eben im Self-Publishing dann erschienen. Das ist ein reines E-Book. Aber da haben wir wirklich 1:1 aufgezählt, was ist denn zu beachten? Woran muss ich denn denken? Was muss ich machen? Was muss ich planen? Wie sieht denn unser Zeitplan aus? Es ist also wirklich so eine kleine Anleitung, an der man sich entlanghangeln kann, um selbst eine Anthologie herauszubringen.
Und jetzt habe ich es tatsächlich geschafft. Das ganze Ding ist in Druck oder es ist bei Books on Demand online gestellt. Wie sind denn so in Anführungszeichen die letzten Schritte? Wie bringe ich das denn an den Mann, an die Frau, an den Händler, an die Händlerin?
Ja, das ist natürlich dann das Nächste. Ne? Ich habe jetzt das Buch herausgebracht und jetzt möchte ich, dass es bitte auch sichtbar wird. Und das, wissen wir alle aus leidvoller Erfahrung, ist auf dem deutschen Buchmarkt echt richtig schwer. Das heißt, wenn du ein neues Buch herausbringst, dann sollte zunächst einmal eine Pressemitteilung erfolgen. Es gibt offene Portale, wo man solche Pressemitteilungen herausgeben kann, wo man die online stellen kann. Vielleicht kennt man auch ein paar JournalistInnen im Umkreis. Vielleicht fragt man auch, ich sag's mal so ein bisschen lapidar, beim örtlichen Käseblatt an, diese Samstagsblätter, die immer unten im beim Briefkasten liegen. Das ist wirklich sehr, sehr viel Laufarbeit. Man muss Leute ansprechen und sagen, hier, ich habe ein Buch herausgebracht. Möchtest du nicht darüber berichten? Man muss mit Bloggenden zusammenarbeiten. Man kann Leserunden veranstalten. Man kann Werbematerialien dann natürlich auch drucken. Man sollte das Ganze schon frühzeitig auch in den Social Media anteasern. Man sollte sich bemühen, dass man Lesungen hält, um das Ganze ein bisschen an die Öffentlichkeit zu bringen. Und ja, man sollte natürlich auch den örtlichen Buchhandel mit einbeziehen. Und ich kann jetzt schlecht einfach in den Buchhandel gehen und sagen, ich habe ein Buch geschrieben, wollt ihr das nicht verkaufen? Dann sagen mir wahrscheinlich die Leute so, ja, der Chef ist gerade nicht da oder die Chefin und ja, ich kann da jetzt auch nichts zu sagen. Und da sollte man natürlich darauf vorbereitet sein. Das heißt, man kann für die einzelnen Bücher, seien es jetzt Romane oder eben Anthologien, sogenannte Waschzettel erstellen. Das klingt erstmal komisch, aber so ein Waschzettel für ein Buch ist genau das, was man hinten in seiner Kleidung drin findet. Ein Waschzettel schreibt nämlich auf, worum geht's in der Anthologie, der Klappentext, wer hat das Ganze herausgebracht, wie lang ist sie, was kostet sie und wo bekomme ich sie. Und diesen Waschzettel kann man einfach sehr schön designen. Es geht in Canva oder sonst irgendwas, wie man das machen kann. Und geht dann mit diesem Waschzettel in die Buchhandlung und sagt, ich habe ein Buch geschrieben. Möchtet ihr das nicht verkaufen? Versucht dann, den Waschzettel halt dazulassen, in der Hoffnung, dass dann das Buch auch bestellt wird. Das geht meistens bei kleineren Buchhandlungen, also bei inhabergeführten Buchhandlungen, bei großen, wie jetzt zum Beispiel Hugendubel oder Thalia, ganz, ganz schwierig. Also da kriegt man solche kleinen Auflagen und dann auch noch Self-Publishing und dann auch noch Anthologien. Nein, das verkauft sich nicht. Das wollen die meistens nicht haben. Das heißt, die bedienen sich halt nach den Bestsellerlisten. Aber wenn man wirklich so kleine, vielleicht auch sogar sehr spezialisierte Buchhandlungen hat, wo man auch mit den InhaberInnen mal persönlich sprechen kann, dann hat man vielleicht das Glück und dann bestellen sie vielleicht 3 oder 4 Stück und dann kann man irgendwann sein Buch auch im eigenen Ladenfenster sehen.
Und das ist ja unser Wunschtraum. Genau das wollen wir. Neben dem klassischen Einzelhandel, vielleicht auch Onlinehandel, wie wichtig sind denn so Buchmessen, wo ich in direkten Kontakt mit den Lesenden treten kann? Der BuCon ist ja so die größte Fantastikbuchmesse, aber zum Beispiel es gibt ja auch den MarburgCon, der ist ein bisschen kleiner, Buch Berlin. Es gibt schon so ein paar Buchmessen tatsächlich, ja. Habe ich da überhaupt eine Chance, dass ich da was an den Mann oder an die Frau bringen kann? Weil ich erinnere mich öfters mal gelesen zu haben bei Erfahrungsberichten, gerade vom BuCon, dass das sehr viel Fantreffen ist und sehr wenig Verkauf.
Ja, das ist leider meistens so, dass ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass auf Buchmessen man dann mitunter an einem Wochenende halt irgendwie ein Buch verkauft. Das ist schwierig. Da muss man auch immer gucken, was will ich erreichen. Buchmessen kosten Geld. Wenn man dort mit einem Stand ist, dann kostet es auch Geld. Und eigentlich will ich ja kein Geld ausgeben, sondern im Idealfall will ich ja mit meinen Büchern auch Geld verdienen. Aber wenn ich jetzt ständig nur Geld ausgebe, um auf Buchmessen präsent zu sein und niemand kauft meine Bücher, ist das natürlich dann irgendwie auch nicht so. Das heißt, man muss versuchen, da auch einen entsprechenden Mittelweg zu finden, nicht zu viel Geld zu investieren, aber trotzdem sichtbar zu sein. Denn man weiß ja nicht, vielleicht kommen die Leute bei solchen Buchmessen halt wirklich nur zum Fantreffen, Schwätzchen halten, gucken und kaufen dann erst danach und schauen halt erstmal. Man kann versuchen, dass man die Leute so ein bisschen anteasert, indem man vielleicht Leseproben verteilt, also kleine Auszüge aus dem Buch oder aus den Anthologien und denen die Leute mitgibt, dass sie dann zu Hause nochmal sich dran erinnern. Man kann ins persönliche Gespräch kommen, man kann darüber berichten. Naja, und es muss halt einfach ein gutes, schönes, ansehnliches Buch sein. Es muss von innen schön aussehen, es muss von außen schön aussehen, es soll nicht unbedingt handgestrickt aussehen. Das ist extrem wichtig. Ein, naja, neu auftretendes Problem, was wir jetzt haben, ist, dass das Buchvolk kaum noch Bücher ohne Farbschnitt kauft und ich weigere mich, unsere Anthologien irgendwie mit Farbschnitt zu machen. Das ist halt einfach extrem schwierig, ne? Und wir wissen, dass es nicht nur bei Anthologien so ist, sondern dass es auch bei Romanen so ist, dass es bei Self-Publishing im Allgemeinen so ist, dass es extrem schwierig ist, die Bücher zu verkaufen, weil es halt einfach jedes Jahr so viele neue Bücher gibt. Damit muss man sich aber auch auseinandersetzen und damit muss man auch rechnen, dass also die Anthologie, die ich jetzt mit meinem Herzblut hier herausgebracht habe, dass die nicht übermorgen auf der Spiegel-Bestsellerliste steht. Höchstwahrscheinlich nicht. Aber es ist trotzdem halt einfach ein schönes Buch und ich sage immer, steter Tropfen höhlt den Stein. Das heißt, man muss also einfach dranbleiben. Man muss drüber sprechen. Ne? Wir sprechen jetzt ja auch über Anthologien. Ich habe auf der Leipziger Buchmesse auch schon mehrfach oder auf anderen Messen einfach einen Talk gehalten über Anthologien, über das Anthologien herausgeben. Auch das kann man natürlich machen und sagen, Leute, Anthologien sind gut. Und man muss natürlich auch den Markt ein bisschen im Auge behalten und auch da vielleicht für den Markt Anthologien herausgeben. Man guckt, was funktioniert denn momentan gut. Drachen gehen immer, wenn man so etwas tut. Also auch da muss man sich halt wirklich im Vorhinein vielleicht ein bisschen Gedanken machen, was funktioniert nicht. Ist es mir einfach wichtig, eine absolute Nischenanthologie auf den Markt zu bringen, weil, oder will ich jetzt halt doch vielleicht eine Drachenanthologie herausbringen? Ich weiß, es war der Palava Verlag. Die haben auch eine ganze Reihe von Anthologien, die immer die irgendwas Akte heißen. Und sie haben zum Beispiel auch die D-Akten, also die Drachenakten herausgebracht. Und ich glaube, die haben damals 800 Einsendungen bekommen für eine Drachenanthologie. Also da zeigt halt einfach, dass das Thema sehr beliebt ist, dass das Thema auch gut ankommt von Schreibenden und auch von Lesenden. Und da muss man halt einfach sich überlegen, wie geht man voran? Was will man damit auch erreichen?
Dann trifft sich's ganz gut, dass du jetzt von Nischenanthologien gesprochen hast. Wie sich die meisten HörerInnen schon denken können, kommt so eine arg spezifische Podcast-Episode, die diesmal auch noch recht weit vom Rollenspiel entfernt ist, nicht aus heiterem Himmel. Nein, diese Episode soll euch da draußen Lust machen, mal selbst den Stift zu schwingen. Denn der Trash Talk wird nächstes Jahr die Verlagsbranche erobern, oder wir versuchen zumindest, und sein erstes Rollenspiel herausbringen, nämlich ein Grimdark Oldschool-Rollenspiel namens Rohn. Und ihr könnt euch nun sicherlich eins und eins zusammenzählen. Parallel dazu planen wir eine Kurzgeschichten-Anthologie, um die Welt von Rohn zum Leben zu erwecken. Alle Infos dazu findet ihr natürlich in den Shownotes, aber lassen wir doch einfach gleich mal den Autor Matthias Platzer selbst zu Wort kommen, worum es eigentlich geht. Dummdi-dummdi-dumm. Dann habe ich jetzt den Matthias Platzer hier am Mikrofon. Der ist der Autor des Rohn-Rollenspiels. Und da frage ich doch einfach mal, hallo Matthias, was ist denn Rohn eigentlich?
Hallo Philipp. Rohn ist ein OSR-Rollenspiel, basierend auf dem Intus-J-Regelwerk. Und vom Setting her ist Rohn ein Grimdark-Fantasy-Rollenspiel, das in einer fiktiven Variante meines Heimatlandkreises spielt.
Magst du schon mal ein bisschen erzählt eventuell, was macht dieses Rohn besonders? Ich meine, der Heimatlandkreis ist, wir können es ja sagen, Rhön-Grabfeld, die Ecke. Was macht diese Gegend so besonders?
Ich fange mal anders an. Auf die Idee für Rohn bin ich gekommen vor ungefähr 10 Jahren, als ich mal wieder den Melchstädter Sagenkranz in Händen gehalten habe. Das ist so ein kleines Büchlein, was wir in der Grundschule oft lesen mussten, weil unser Grundschullehrer sehr geschichtsbegeistert war und auch sehr begeistert war von lokalen Sagen und Legenden. Und dieses Büchlein mit diesen Sagen und Legenden hat bei mir immer so eine Faszination ausgelöst in Richtung auch, was wäre, wenn man zum Beispiel jetzt ein Cthulhu-Setting jetzt im eigenen Landkreis oder in der Heimatstadt schreiben würde. Und dann kam vor ein paar Jahren eben noch so Rollenspiele hinzu, wie zum Beispiel Mörkborg oder Lamentations of the Flame Princess, die ja eine Fantasy-Welt haben mit einem sehr dunklen Ansatz. Und diese Aspekte mochte ich sehr. Ich habe mir eben überlegt, was wäre, wenn man diese Elemente von Heimatsagen und Legenden mit Grimdark Fantasy kombinieren würde, dem Ganzen noch einen leicht schwarzhumorigen Überzug verpassen würde. Und damit war die Idee für Rhon geboren. Und ja, deswegen ist Rhon ein Grimdark OSR-Rollenspiel, das eben diese Elemente von Sagen, Legenden, dunklen Märchen, Hexenwahn mit einem fiktiven Krieg, ähnlich dem Bauernkrieg, 30-jährigen Krieg, kombiniert eben mit ziemlich düsteren Fantasy-Horror-Elementen, die so in die Richtung auch ein bisschen gehen von Lovecraft.
Nun hast du schon so ein paar Stichworte genannt. Du hast schon Lovecraft genannt. Du hast schon 30er Krieg genannt beispielsweise. Natürlich Grimdark Fantasy. Natürlich sind die AutorInnen, wenn sie denn teilnehmen bei dieser Ausschreibung, relativ frei. Aber hast du eventuell eine gewisse Stilrichtung im Kopf, wie die Kurzgeschichten sein sollten? Oder lässt du sozusagen den AutorInnen völlig freie Hand und sie können quasi alles einreichen, was sie möchten? Hauptsache, es ist in diesem Setting.
Also ich bin, was so die Eckpunkte angeht, jetzt nicht wirklich päpstlicher als der Papst. Also im Prinzip kann jeder einreichen, was er möchte. Grundsätzlich wäre mir wichtig, dass es sich dabei um eher bodenständige Low Fantasy handelt. Also Magie ist selten. Magie ist, wenn dann auch meistens irgendwie mit Hexentum oder irgendwelchen dunklen Kulten oder dunklen Gottheiten verbunden. Das wäre für mich einfach wichtig. Ansonsten kann sich der Autor eigentlich austoben. Weil die Autorin. Des Weiteren habe ich ja einen kleinen Leitfaden geschrieben, wo ich mal so mir grob vorstelle, in welche Richtung man gehen könnte eben. Ob jetzt eben in die Richtung Abenteuergeschichte, es würden Detektivgeschichten gehen, es würden relativ klassische Dark Fantasy-Geschichten funktionieren. Es geht eigentlich alles. Es kann auch, wenn man will, auch wirklich in die Richtung Weird Fiction gehen. Also ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn jemand plötzlich irgendwelche UFOs auftauchen lassen würde. Das Setting an sich ist in der Hinsicht relativ offen, auch gerade was weirde Ideen angeht. Ich meine, es gibt immerhin auch lebendiges Wurzelgemüse in dem ganzen Setting. Grundsatz ist dunkel, Low Fantasy, Weird, Horror kann betont sein. Das wären so für mich die wichtigsten Punkte eigentlich.
Diese ganzen Informationen findet ihr natürlich in den Shownotes. Die Ausschreibung, aber zum Beispiel auch das Basisregelwerk und auch den AutorInnenleitfaden, damit ihr euch schon mal so einen ersten Eindruck machen könnt für euch selber, ob das vielleicht was für euch ist. Und ansonsten stehen der Matthias und auch ich euch immer zur Verfügung, auch die Kontaktdaten natürlich in den Shownotes. Und ich freue mich auf eure Einreichung und ich denke, der Matthias auch.
Auf jeden Fall. Ich bin schon sehr gespannt.
Dann schauen wir mal, wie unser erster Ausflug in die Verlagslandschaft so gelingen wird. Dank dieser Folge bin ich ja nun jedenfalls frohen Mutes, dass wir für die Anthologie ein festes Wissensfundament haben. Deshalb danke ich dir ganz herzlich und überlasse dir die letzten Worte, bei denen du auch sehr gern noch einmal erzählen darfst, wo man dich demnächst live sehen kann und vor allen Dingen, wo man dich auch mal wieder lesen kann. Und vorher wie immer, haut gerne ein paar Kommentare raus und gebt auch gerne 5 Sterne bei Spotify und iTunes. Und jetzt ist Roxane der Star.
Die Welt braucht mehr Anthologien. Lasst uns gemeinsam Antho-Liebe verbreiten. Das heißt, schenkt also auch ihr bitte den Anthologien, gerade den kleinen von Self-Publishern, ganz viel Liebe, ganz viel Aufmerksamkeit. Die Anthologien der Münchner Schreiberlinge findet ihr zum Beispiel auf der Seite der Münchner Schreiberlinge oder auch im ganz normalen Buchhandel oder die, die ich herausgebracht habe, natürlich auch bei mir auf der Homepage. Meine Homepage www.roxanebicker.com ist auch eine ganz gute Anlaufstelle für alles, was ich sonst so rundherum noch mache, wo man mich trifft, wo man mich sehen kann. Die nächsten Termine oder wo man mich hören kann oder wo man mich live sehen kann, muss ich gerade überlegen. Hören kann man mich auf jeden Fall zusammen mit meiner Kollegin Nora Kuch alle 2 Wochen in unserem Podcast Mummies and Magic – Altägypten in der Popkultur, wo wir Bücher, Comics, Filme, Computerspiele, Rollenspiele, die etwas mit Ägypten zu tun haben, auseinandernehmen und seit mittlerweile bald 3,5 Jahren regelmäßig darüber sprechen. Also, das Futter geht uns nicht aus und ihr habt auch ganz, ganz viel zu hören. Wer mich mal live sehen will, kommt natürlich gerne ins Staatliche Museum Ägyptischer Kunst in München. Dort gebe ich Führung, dort halte ich Vorträge. Die Termine kommen entweder auf meine Homepage oder auch in meinen Newsletter. Auch da könnt ihr euch auf meiner Homepage gerne für anmelden. Ansonsten trifft man mich auch auf Rollenspiel-Events, auf Museumstagungen, auf Buchmessen, ja, alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ich glaube, was ich jetzt relativ sicher sagen kann, ist, dass ich Ende Oktober auf der Heinz-Con in Siegen sein werde, auf der kleinen Rollenspiel-Convention der Orkenspalter. Vielleicht sieht man sich ja da und ansonsten hört oder liest man sich auf die ein oder andere Weise. Ich sage Dankeschön, dass ich hier mal wieder zu Gast sein durfte und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg mit eurem eigenen Anthologieprojekt. Und vielleicht habe ich ja auch jetzt dem einen oder der anderen Lust gemacht, sich mal selbst an Anthologien auszuprobieren.
Vielen lieben Dank und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Du bist eine sehr gern gesehene Gästin. Du kommst bestimmt noch mal irgendwann wieder.
Dankeschön.